Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ost-Berlin an einem verregneten Montag 1961. Washington, 23. August 1963. Moskau während des Kalten Krieges. Chicago am 4. November 2008. Ost-Berlin, Washington, Moskau, Chicago. Zwischen diesen Orten und diesen Zeiten spielt einer der erfolgreichsten Romane der jüngeren Vergangenheit. Ich rede von Ken Folletts Edge of Eternity, der 2016 in Deutschland unter dem bezeichnenden Titel Kinder der Freiheit erschienen ist. Kinder der Freiheit, das sind in diesem imposanten Epos, das sich auf über 1200 Seiten erstreckt, Menschen in Ost und West, Menschen zwischen Macht und Ohnmacht, zwischen Liebe und Hass, Lüge und Wahrheit, erfüllten und enttäuschten Hoffnungen. Der rote Faden bei all dem ist die tiefe Sehnsucht nach Freiheit. Nach Freiheit des Denkens, nach der Überwindung von körperlichen und seelischen Grenzen, nach Erlösung aus wirtschaftlicher oder systembedingter Not. Dementsprechend steht ungefähr in der Mitte dieses gewaltigen Buches die Rede, die am 23. August 1963 Martin Luther King in Washington vor rund 250.000 Menschen gehalten hat. Und ich zitiere eine Passage aus dieser Rede nach dem Wortlaut, den die deutsche Übersetzung von Folletts Roman bietet. Und wenn das geschieht, wenn wir die Freiheit erschallen lassen, wenn wir sie erschallen lassen von jedem Dorf und jedem Weiler, von jedem Staat und jeder Großstadt, dann lassen wir den Tag schneller kommen, an dem alle Kinder Gottes, schwarze und weiße Menschen, Juden und Goyim, Protestanten und Katholiken, sich die Hände reichen und die Worte des alten Negro Spirituals singen können, endlich frei, endlich frei, großer, allmächtiger Gott, wir sind endlich frei. Wir sind endlich frei. Ken Follett entfaltet im Fortgang seines Romans diesen Schrei nach Freiheit. Er lässt seine Leserschaft teilhaben an der Aufhebung der Rassegesetze in den USA, am Fall der Berliner Mauer, am Untergang der Sowjetunion. Das Buch schließt mit einer Rede Barack Obamas, die Follett offenbar als Erfüllung der Träume von Martin Luther King verstand. Endlich frei. Endlich frei. Großer, allmächtiger Gott, wir sind endlich frei. Der Roman erschien in der Originalfassung im Jahr 2014. Also genau in dem Jahr, da mit der Annexion der Krim der Krieg Russlands gegen die Ukraine begann. Würde Follett seinen Roman heute, im Jahr 2024, immer noch so enden lassen? In einem Jahr, da in Israel, Palästina und im Libanon täglich Menschen ihr Leben und ihre Freiheit verlieren? In einem Jahr, da in den USA, aber auch bei uns, mit gezielter Diskriminierung, mit Lügen und mit Drohungen Wahlkampf betrieben wird. Großer, allmächtiger Gott, wir sind endlich frei. Dieser Satz scheint immer noch mehr Ausdruck einer Hoffnung denn als eine Wirklichkeit. Szenenwechsel. Freiheit, die ich meine, die mein Herz erfüllt. Komm mit deinem Scheine, süßes Engelsbild. Magst du nie dich zeigen der bedrängten Welt? Führest deinen Reigen nur am Sternzelt? Diese Zeilen nun nicht von Peter Maffay, sondern Sie werden es vielleicht wissen, von Max von Schenkendorf, einem der bekanntesten Volkslieder des 19. Jahrhunderts, entstanden in der Zeit der sogenannten Befreiungskriege. Es besingt den Wert der inneren und vor allem der politischen Freiheit. Mit seinem Enthusiasmus zum deutschen Vaterland, das sich von der napoleonischen Herrschaft befreit, ist es Ausdruck seiner Zeit. So wurde in dieser Zeit auch von deutschen Kanzeln gepredigt. Man braucht sich nur die patriotischen Predigten von Friedrich Schleiermacher, vielleicht den bedeutendsten Theologen des 19. Jahrhunderts, anzusehen, Predigten, die er hier in Berlin in den 1810er Jahren gehalten hat. Freiheit, die ich meine, die mein Herz erfüllt, komm mit deinem Scheine, süßes Engelsbild. Diese Zeilen haben zumindest in Deutschland 200 Jahre das Verständnis von Freiheit geprägt. Das Lied fand Eingang in das Kommerzbuch der studentischen Verbindungen. Es wurde 1912 Gegenstand des Schulunterrichts in Preußen, wurde in das nationalsozialistische Volksliederbuch aufgenommen und hat in neuerer Zeit Schlagersänger, nicht nur Maffay, sondern auch Juliane Werding inspiriert. Und schließlich gehört es zu den Stücken, die sich der Altbundespräsident Joachim Gauck 2017 bei seiner Verabschiedung gewünscht hatte. Freiheit, die ich meine, die mein Herz erfüllt, komm mit deinem süßen Scheine, süßes Engelsbild. Das Lied hinterlässt einen zwiespältigen Eindruck. Einerseits ist es Ausdruck glühender Sehnsucht nach Freiheit, Freiheit des Denkens, Freiheit des Handelns. Andererseits ist es Zeugnis eines stark auf das eigene Ich und die eigene Welt bezogenen Denkens. Freiheit, die ich meine, Freiheit, die mein Herz erfüllt. Und was ist mit der Freiheit der anderen, mit der Freiheit, die deren Herz erfüllt? Ist es dieselbe Freiheit? Ist die Freiheit derer, die anders denken als ich, auch ein süßes Engelsbild? Das, was man wirklich mag? Martin Luther King, großer, allmächtiger Gott, wir sind endlich frei, klingt inklusiver und verweist zugleich namentlich auf einen Ursprung der Freiheit, der außerhalb des auf sich selbst bezogenen Subjekts liegt. Es wundert daher nicht, dass schon zeitgenössisch im 19. Jahrhundert von theologischer Seite Kritik an Schenkendorfs Freiheit, die ich meine, geübt wurde. Christian Heinrich Zeller hat ein christliches Kontrastlied gedichtet. Freiheit kommt allein vom Sohn. Mit ausdrücklichem Bezug auf Johannes 14 versteht Zeller Freiheit als ein Geschenk Jesu an seine Jünger, als eine Gabe, die in der engen Bindung an die Person Jesu Christi erfahren und erlebt wird. Das führt mich zu einem erneuten Szenenwechsel. In dem unter dem Namen zweiter Brief an die Korinther überlieferten Schreiben, das Paulus gegen Ende der 50er Jahre des ersten Jahrhunderts verfasst hat, fällt der Satz: Der Herr ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Der Herr ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Dieser Satz hat es in sich. So kurz er ist, im Griechischen enthält er nur 12 Wörter. So schwierig ist er. Der frühere Berliner Neutestamentler Walter Schmidthals hat den Satz für eine Randbemerkung eines Lesers gehalten. Sein etwas jüngerer Berliner Kollege, der 2020 verstorbene Neutestamentler Christian Wolff, sah in ihm einen organischen Bestandteil der Argumentation des Paulus. Wie dem auch sei, Randbemerkung oder Teil der Argumentation. Der Satz spiegelt in höchster Verdichtung christliches Freiheitsverständnis. Mit Recht ist er auch in der aktuellen Lutherbibel fett gedruckt. Der Herr ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Der Satz provoziert 3 Fragen. Wer ist der Herr? Wer ist der Geist? Und was haben beide mit Freiheit zu tun? Vor dem Hintergrund der Bezeichnung Gottes als Herr in den Schriften Israels, und diese sind der stete Bezugspunkt des Paulus, auch im 3. Kapitel des 2. Korintherbriefs, vor diesem Hintergrund der Schriften Israels ist der Herr in 2. Korinther 3,17 der Gott Israels. Als solcher ist er für Paulus wie für seine jüdischen Zeitgenossen der Schöpfer der Welt, der Befreier Israels aus Ägypten, der Lehrer seines Volkes, der Herr von Zeit und Ewigkeit. Alle diese Aspekte, Schöpfer, Befreier, Lehrer, Herr von Zeit und Ewigkeit, schwingen dann mit in dem Satz: Der Herr ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Die Erfahrung, dass ich mein Leben nicht mir selbst verdanke, die Erfahrung, dass ich aus schwierigen Situationen herausgeführt werde, die Erfahrung, dass mir immer wieder neu Wege durch das Leben gezeigt werden, und die Erfahrung, dass ich letztlich nicht über meine Lebenszeit verfügen kann, fließen zusammen in dem Bekenntnis: Der Herr ist der Geist. Dabei hat dieser Satz eine doppelte Betonung. Zum einen hält er fest, dass Gott der Geist ist. Gott ist der Geist, und das heißt, kein anderer und keine andere Macht, kein namenloser Weltgeist, kein stoisches Prinzip, keine menschliche Herrschaft, kein wirtschaftliches System. Gott ist der Geist. Zum anderen hält der Satz fest: Gott ist der Geist. Die schöpferische Kraft, die Leben stiftet, die Leben erhält die belebt, begabt und neue Perspektiven schenkt. Und dabei steht das kleine Wort ist hier ganz in dem Sinn, den das Wort sein im Alten Testament hat, nämlich im Sinn von wirken oder wirksam sein. Man kann daher auch übersetzen, der Herr, nämlich Gott, wirkt als Geist, freier ausgedrückt, Gott schenkt Leben, er öffnet Horizonte, gibt festen Boden unter den Füßen. So verstanden ist der Satz ein kleines Glaubensbekenntnis. Ein kleines Glaubensbekenntnis, das die jüdischen Grundsätze des Glaubens zusammenfasst. Ein jüdisches Glaubensbekenntnis, das Paulus teilt und das für ihn auch zum Grundbestand christlichen Glaubens gehört. Im Glauben an Gott, der als Schöpfer, Befreier, Lehrer und Herr der Zeit Geist ist und als Geist wirkt, sind Juden und Christen vereint. Vor dem Hintergrund der mosaischen Offenbarung und der Offenbarung in Jesus Christus, die Paulus im 2. Korintherbrief unter direktem Rückgriff auf Passagen aus dem 2. Buch Mose unternimmt, kann in dem Herrn, der Geist ist, aber auch Jesus Christus gesehen werden. Dann erscheint der Satz als ein christliches Glaubensbekenntnis. Dann ist der Menschen in seiner Person die unmittelbare Nähe Gottes spüren ließ, der die Tora auf ihren zentralen Kern hin auslegte, so wie wir es im Evangelium gehört haben, der unschuldig am Kreuz starb und der vom Tod auferstanden ist, dann ist dieser der Geist. Dann ist den Paulus als den Auferstandenen erlebte, derjenige, der neue Perspektiven schenkt. Perspektiven, wo Verzweiflung herrscht, der Gemeinschaft stiftet, wo Einsamkeit quält, der Sinn gibt, wo alles sinnlos erscheint. Als Auferstandener lässt sich Jesus Christus bis heute erleben. Wir haben hier gegenüber Paulus keinen Nachteil. Die Auferstehung überbrückt den zeitlichen Abstand. Jesus Christus ist und wirkt als Geist, auch hier und heute. Man sollte die beiden Deutungen, die Gleichsetzung des Herrn mit dem Gott Israels und mit Jesus Christus, nicht gegeneinander ausspielen. Der Wortgebrauch und die Argumentation des Paulus lassen ein synthetisches Verständnis zu. Der Herr ist sowohl der Gott Israels als auch Jesus Christus. Sowohl der Gott Israels wirkt als Geist als auch Jesus Christus. Sowohl der Gott Israels begabt mit der Kraft zum Leben als auch Jesus Christus. Die Vorstellung, nach der am Beginn der Schöpfung der Geist Gottes weht, und die Vorstellung, dass von Jesus Christus der Geist des Lebens ausgeht, sind zwei Seiten derselben Medaille. Gott schenkt Sinn, Gott eröffnet Horizonte. Im Umkehrschluss: nicht ich selbst muss Sinn stiften, aber ich kann ihm nachspüren. Nicht ich selbst muss Horizonte eröffnen, aber ich kann sie entdecken. Dieses Zusammenwirken von Gott und Jesus Christus, das sich in dem einen Wort der Herr und im Gegenüber wie im Miteinander von Altem und Neuem Testament zeigt. Paulus thematisiert diese beiden Größen ausdrücklich im 2. Korintherbrief, ist dann auch wesentlich für das Verständnis von Freiheit, auf die Vers 17 hinausläuft. Wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Die einzelnen Wörter des Satzes in 2. Korinther 3,17 bilden Stufen einer Treppe. Der Herr, nämlich Gott und Jesus Christus, der Geist, das heißt der von Gott und Jesus Christus gesandte Geist, und schließlich die Freiheit, im Bild gesprochen. Die Freiheit ist das Gipfelkreuz. Das Gipfelkreuz, das mich nach der Begegnung mit Gott und mit Jesus Christus nach dem Empfang des Heiligen Geistes erwartet. Für ein zeitgenössisches Publikum, zumal in einer Metropole wie Korinth, ist der Begriff der Freiheit hochaktuell. Er ist politisch stark aufgeladen und religiös konnotiert. Freiheit ist in der antiken griechischen Welt politisches Ideal, Programm der Städte, Lebensziel einzelner Philosophenschulen, und Freiheit begegnet personifiziert in Statuen und auf Fresken. All das kennt Paulus aus seiner griechisch geprägten Heimatstadt, wie von seinen Reisen durch Kleinasien und Griechenland. Im Alten Testament kommt das Wort Freiheit nur ganz selten vor. Die Sache sehr wohl. Man braucht nur an den Exodus oder die Psalmen, in denen einzelne Beter um Befreiung von Krankheit oder wirtschaftlicher Not bitten, zu denken. Aber das Wort Freiheit hat Paulus nicht aus dem Alten Testament, sondern aus seiner griechischen Umwelt ganz bewusst aufgenommen, und er prägt es neu. Er prägt es neu durch seine Verknüpfung mit dem Gott Israels, mit Jesus Christus und dem Geist. So ist es eine ganz bestimmte Freiheit, von der Paulus hier spricht. Es ist eine Freiheit, die sich aus der Bindung an Gott und an Jesus Christus und aus dem Wirken des Geistes ergibt. Eine gebundene Freiheit? Das klingt wie ein Widerspruch. Wie kann etwas, das gebunden ist, das bedingt ist, Freiheit genannt werden? Der Widerspruch erklärt sich vor dem Hintergrund des Gottesverständnisses des Paulus. Weil Gott der Schöpfer ist, weil Gott die Größe ist, die den gesamten Kosmos zusammenhält, kann es außerhalb von Gott keine absolute Größe geben, auch nicht die Freiheit. Weil Gott allein frei ist, ja, weil Gott allein Freiheit ist, kann es Freiheit nur in Bindung an ihn geben. Das Besondere ist nun, dass Gott dem Menschen Anteil an seiner Freiheit schenkt. Er schenkt diese, so der Gedankengang des Paulus, durch Jesus Christus. Anders ausgedrückt, im Glauben an und im Vertrauen auf Jesus Christus erfährt der Mensch Freiheit. Zunächst, und das ist der Aufhänger der Freiheitsausführung des Paulus in 2. Korinther 3, Freiheit vom mosaischen Gesetz, dass Israel als Exponent der Menschheit in seiner Freiheit immer wieder übertreten hat. Sodann, und das liegt in der Fluchtlinie der Überlegungen des Paulus im Römerbrief, Freiheit von allem, was dem Menschen das Leben als Last erscheinen lässt und was die Gemeinschaft mit Gott behindert. Freiheit von den Sorgen, die uns das Leben oft schwer machen. Freiheit, so wie sie Paulus versteht, ist durch den Geist Gottes und Jesu Christi geschenkte Gemeinschaft mit Gott. In der Begegnung mit Gott ereignet sich Freiheit. Und diese Freiheit ist mehr als die Freiheit, die Ken Follett beschreibt, die Max von Schenkendorf, Juliane Werding oder Peter Maffay besingen. Paulus spricht auch nicht von Kindern der Freiheit, sondern von Kindern Gottes, welche die Freiheit der Herrlichkeit Gottes geschenkt ist. Kinder der Herrlichkeit Gottes, das sind Menschen, denen Gott Anteil an seiner Herrlichkeit, alttestamentlich gesprochen, Anteil an seinem Gewicht, an seiner Würde gegeben hat. Freiheit, christlich verstanden, meint dann die Erfahrung zu machen, von Gott selbst wertgeschätzt zu sein. Diese Erfahrung lässt sich im stillen Gebet, in der gemeinsamen Anbetung, aber auch in der Begegnung mit anderen Menschen machen. Eine solche Freiheit kann grundsätzlich jeder Mensch erfahren. Auch in offensichtlich unfreien Verhältnissen. Eine solche an Gott gebundene Freiheit und von Gott gestiftete Wertschätzung transzendiert jegliche Form von Freiheit. Sie ist, und das unterscheidet sie von anderen Freiheitsverständnissen, auch Menschen zugänglich, die, so hart dies klingen mag, von Krankheit und Armut gefangen sind, die politisch und gesellschaftlich benachteiligt sind. Es gibt das Phänomen, dass gerade schwer kranke Menschen sich als frei erleben, dass Menschen in Gefangenschaft sich als frei verstehen, dass Menschen wider allen Augenschein frei sind, frei in und durch Jesus Christus, denn Freiheit in Christus kennt keine Grenzen. Ein letzter Gedanke. Wertschätzung schenkt Freiheit. Sie schenkt Freiheit dem Menschen, der Wertschätzung übt, und dem Menschen, der diese erfährt. Wer von Gott Wertschätzung erfährt, erlebt Freiheit und kann anderen selbst Wertschätzung und damit Freiheit geben. In den Worten Luthers, der dem Thema Freiheit 1520 eine eigene Schrift widmete, klingt das dann so: Ein Christenmensch ist ein ganz freier Herr über alle Dinge und niemand untertan. Ein Christenmensch ist ein ganz dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Freiheit ist das Einzige, was zählt. Der schon zitierte Satz von Marius Müller-Westernhagen ist im Licht von 2. Korinther 3 nur die halbe Wahrheit. Freiheit zählt, ja, aber es gibt sie nur in Bindung und Gemeinschaft mit Gott und Jesus Christus. Wo diese Freiheit erlebt wird, da wirkt der Geist. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.